Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zu begrüßen zu dem nächsten Vortrag. Florian Brandt von Red Hat wird vortragen über SE Linux und SQL Shield, so wie es klassisch bei Fedora Red Hat eingesetzt wird. Florian Brandt ist jahrelanger Trainer bei Red Hat, beziehungsweise im Schulungsbereich allgemein tätig und hält auch eigentlich fast jedes Jahr einen Vortrag auf dem Linux-Tag. Viel Spaß mit Florian Brandt.
Herzlich willkommen. Hört man mich in der letzten Reihe? Okay?
Ah, das geht ohne.
Ist besser so?
Ja.
Ah. So. Ich schließe mich mit meinem Vortrag Ralf Spenneberg an. Mein Motto für den Vortrag: Die Firewall ist offen, der einzige Admin ist im Urlaub. Und gerade kommt über den Ticker eine Meldung rein, dass halt der Apache zum Beispiel ein Loch hat. Also hier geht es auch um Zero-Day-Exploits. Was mache ich, wenn alle normalen Mechanismen versagt haben? Eigentlich sollte die Firewall ja solche Dinge aufhalten. Gut, bei Webdiensten kann ich das eventuell nicht. Zweiter Punkt, ich sollte immer die aktuellen Security-Errata installiert haben. Natürlich ist man manchmal hinten dran. Oder einfach eine Anwendung macht, hat Mist, ein Skript, das am Webserver läuft. Ich habe da noch ein Beispiel dazu, wie es mir selber mal gegangen ist. Und was gibt es jetzt noch, was mich jetzt noch schützen kann vor den Auswirkungen? Ralf hat vorhin ja schon einen Überblick über Appamore und SE Linux gegeben. Ich möchte jetzt hier in meinem Vortrag gar nicht allzu super tief in die Technik rein. Ganz vermeiden können wir es nicht. Also wir wollen uns erstmal ein bisschen darüber unterhalten, wie passiert so ein Exploit überhaupt. Also da der klassische Buffer Overflow. Und dann möchte ich hier zwei Verteidigungsstrategien vorstellen. Das eine ist Exec Shield, also ein Speicherschutz, ein Stackschutz. Dann noch weitere Features, die hier außenrum gesetzt sind, gerade im Compiler, im Kernel und in der glibc. Der zweite Punkt, über den ich reden möchte, ist halt eben SE Linux. Und da möchte ich so ein bisschen, sagen wir mal, die Angst vor SE Linux nehmen. Also SE Linux ist ein sehr komplexes Thema, absolut richtig. Ich glaube, aktuell sind es, glaube ich, 25.000 Zeilen Policy. Moment, das war FC3, ist inzwischen ein bisschen mehr geworden noch. Aber man muss die Policy nicht immer ändern. Also meistens kann man es auch ohne machen. Das sind die Boolens, die Ralf gerade angesprochen hat. Können wir kurz ein Handzeichen bitten? Wer war denn im Vortrag vorher auch schon da? Okay. Da versuche ich, dass man die Schnittmenge möglichst gering hält. Fangen wir direkt mal an. Ja, ich habe jetzt hier auf dem Bild einen Speicher dargestellt. Wir haben also am Anfang den Code vom Programm, also den ausführbaren Programmteil. Dann kommt der Datenbereich des Programms, das ist vor allem der sogenannte Heap, wo halt einfach Daten des Programms abgelegt werden. Und am Schluss des virtuellen Speichers des Programms liegt der sogenannte Stack. Und in diesem Stack werden die Rücksprungadressen gehalten. Das ist der Sprung, wie das Programm halt eben zwischen Funktionen halt hin und her kommt und wie es halt eben zum Aufrufenden zurückkehren kann. Und vor dem Stack werden die Funktionsparameter übergeben. Und die Regel ist halt, dass halt immer erst die Rücksprungadresse von der Funktion angelegt wird und dann die einzelnen Variablen dieser Funktion, dieser Übergabeparameter. Und die kommen von hohen Speicheradressen zu niedrigen Speicheradressen. Der Haken ist jetzt, dass wenn ich eine Variable reinschreibe, wird zu niedrigen, zu hohen Speicheradressen geschrieben. Das heißt, wenn ich bei einer Variable nicht aufpasse, dass ich genau so viel reinschreibe, wie ich Speicher vorher belegt habe. Also ein klassischer Fehler ist, wenn ich bei irgendwelchen Strings nicht aufpasse, wie lang sie werden. Also bei Arrays kann das auch sehr leicht passieren. Dann kann es halt sein, dass ich halt hier den Stack überschreibe. Und dann im schlimmsten Fall der Angreifer sogar so weit kommt, dass er genau auf die Rücksprungadresse drauf zeigt und die so verändert, dass er genau in diesen gerade überschriebenen Bereich rein zeigt und er damit im Prinzip das, was er da abgelegt hat, halt eben ausführt. Und man kann halt durch diese schönen C-Features, wie es Ralf vorhin ja genannt hat, durch wirklich ein paar Bytes eine neue Shell starten. Und damit habe ich halt eben ein Programm, eine Shell gestartet, die mit den gleichen Privilegien läuft wie der Dienst selber. So, was muss ich jetzt tun? Ich muss erstmal verhindern, dass das überhaupt passiert. dass dieser Sprung in diesen Stack überhaupt möglich ist. Das ist die Domäne von ExecShield, der erste Teil des Vortrags. Und dann im zweiten Teil möchte ich noch eben über Etsy Linux reden, mit dem ich halt sagen kann, okay, jetzt ist es passiert. Wie kann ich verhindern, dass böse Dinge insgesamt im System passieren? Einfach zwei Verteidigungslinien hier. So, ExecShield, fangen wir direkt mal an damit. ExecShield verhindert in der Grundeinstellung, dass ich den veränderlichen Speicher ausführe. Das heißt, durch entsprechende Hardware, also also AMD 64 bzw. die EM64T von Intel bzw. die Itanium 2 von Intel, habe ich Technologien. Das eine nennt sich NoExec bei AMD, bei Intel heißt Execute Disable. Da habe ich Prozessor-Features, mit denen ich halt sagen kann, dieser Speicher ist nicht ausführbar. Bei älterer Hardware, also bei 32-Bit-Hardware, habe ich nicht die notwendigen Register, mit denen ich das machen kann. Ich brauche einfach 64-Bit, sogenannte Page-Table-Extensions dafür. Und da benutzt man anderes Feature, das sind sogenannten Memory-Segments, mit denen ich halt sagen kann, okay, nur ein gewisser Teil des Speichers ist überhaupt ausführbar. Und genau das macht ExecShield. ExecShield sagt, okay, nur dieser erste Speicher ist ausführbar, der hintere Teil nicht, und damit wird der Sprung in diesen veränderten Speicher einfach unterbunden. Das Programm stürzt an der Stelle damit einen Segmentation-Fehler ab. Also da ist wirklich die Regel, lieber nichts machen oder beziehungsweise abstürzen, als was falsch machen. So, ExecShield ist ein Kernel-Patch und eine ganze Serie von Kernel-Patches. Der Ingo Molnar von Reddit ist da nicht ganz unschuldig dran. Ein Teil davon ist im Mainline-Kernel drin, im 2.6er-Kernel. Wurde ursprünglich für 2.4.21 geschrieben, der Patch. Gerade dieses NoExec, Execute Disable, ist im Mainline-Kernel drin. Ein paar weitere Features waren Linus Torvalds zu invasiv, um das im Standard-Kernel zu lassen. Aber da gibt es für die entsprechenden Distributionen dann Patches dafür. Seit FC2 bzw. Reddit Enterprise Linux 3 sind die entsprechenden Features bei uns scharf geschalten. Ich habe drei Verteidigungsstrategien bei ExecShield. Strategie 1, ich limitiere, welcher Speicher ausführbar ist, das ich gerade schon angesprochen hatte. Strategie 2, damit der Angreifer genau in so einen Speicher reinspringen kann, muss er wissen, wo sich dieser Code befindet, den er überschreiben kann, wo sich die Rücksprungadresse zum Beispiel befindet, die er überschreiben kann. Und genau da wird durch entsprechende Zufälligkeit dafür gesorgt, dass man es nicht vorhersehen kann, wo halt meine Variable steht. Und dran noch ein dritter, sehr, sehr kleiner Punkt ist, ich habe ein spezielles Mapping für, wo halt einfach ausführbarer Code liegt im Speicher. So, schauen wir uns nochmal den Programmcode hier an. Also wie gesagt, am Anfang habe ich den Code, den ausführbaren Teil des Programms selbst, das Binary. Dann wird in den Speicher die einzelnen Libraries, die das Programm benötigt, reingemappt. Dann habe ich eben den Heap, den normalen Datenbereich. Und am Schluss habe ich wieder meinen Stack. Erster Mechanismus, ich sage, okay, ich muss nur den Code ausführen können, ich muss Teile der Libraries ausführen können, also auch wirklich nur den Code-Teil der Libraries, alles andere markiere ich als nicht ausführbar. Erster Schutz. Zweiter Schutz, ich sortiere die Libraries nicht einfach der Reihenfolge nach, sondern ich mache das jedes Mal anders. Das heißt, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die einzelnen Shell-Funktionen oder die einzelnen Library-Funktionen im Speicher liegen. Schutz 3, ich verschiebe den Stack. Da gibt es immer so ein kleines, ein paar Bytes, die ich den hin und her schiebe. Das heißt, der Angreifer kann nie genau wissen, wie weit er überschreiben muss. Das heißt, selbst wenn er einen Buffer-Overflow hat, einmal funktioniert er, weil er dann zufälligerweise halt die Rücksprungadresse getroffen hat, und zweites Mal funktioniert er halt nicht, weil er zu weit oder zu wenig weit eben geschrieben hat. Ja? Nicht ganz. Also ich mache es ihm einfach schwerer. Also ExecShield soll nicht perfekt sein. Vor allem ExecShield soll wenig aufwendig sein. Das wenig Performance kostet. Kanarienvögel könnte man ja auch zwischen reinsetzen, um da noch zu schützen. Aber der Angreifer muss schon genau wissen, er muss ja, der kann die Rücksprungadresse überschreiben, er muss ja dann auch da wissen, wo sein Code im Speicher liegt. Das ist der Punkt. Der einzige Punkt, der durch ExecShield hier noch nicht betroffen wird, ist die Location, also der Speicherort vom Binary selbst, die Startadresse. Wo geht das Programm los? Das muss ich einfach wissen, wo das ist bei klassischen Programmen. Da gibt es noch einen anderen Mechanismus, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Denn ich habe ja nicht nur ich muss ja nicht nur den Stack schützen, ich muss den restlichen Speicher auch schützen. Ich meine, es bringt mir ja nichts, wenn der Angreifer zwar nicht mehr in den Stack springt, aber vielleicht eine andere Funktion vom Programm springt, die vielleicht genau das tut, was der Angreifer halt haben will. Deshalb hier muss ich auch wirklich alles wieder anschauen. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Funktion. ExecShield versucht, allen ausführbaren Code unter die 16 Megabyte Grenze zu schieben vom virtuellen Speicher. Und die meisten Programme sind kleiner als 16 MB. Wirklich Code. So, das ist eigentlich eine ganz kleine Sache, die kostet keine Performance, aber hat eine riesen Auswirkung. Denn die meisten Buffer-Overflows entstehen durch String-Overflows, durch ASCII-Overflows. Das heißt, ich übergebe einen zu langen Text. Und die Adressen von 0 bis 16 Megabyte fangen alle mit einer 0 an. Und ich kann keine 0 schreiben mit einem String. Die ASCII 0, Backslash 0, ist der Terminator von einem String. Das heißt, ich beende den String an der Stelle und ich kann damit keine Adresse überschreiben, keine Rücksprungadresse mit einem Nuller vorne dran überschreiben. Das heißt, ich kann nicht in diesen Bereich aus Versehen reinspringen. Das kann nur das Programm selbst. Das heißt, damit, durch diesen ganz kleinen Trick, hat man schon einen Großteil einfach ausgeschaltet. Was kann ExecShield? ExecShield ist ein Kernel-Patch, kostet ein bisschen Performance, bei jedem Context-Switch etwa 3 zusätzliche CPU-Zyklen. Also wenn ich jetzt ein Programm habe, das sehr viele Context-Switches macht, also vom Kernel in User-Space und wieder zurückspringt, dann merkt man es ein klein wenig, aber ist deutlich weniger invasiv als andere Technologien, wie zum Beispiel das vorhin angesprochene PAX. Bei PAX habe ich den Schutz, also PAX ist stärker als ExecShield, aber das erkaufe ich mir dadurch, dass ich meine 3 Gigabyte, die ich habe für den Speicher, für ein Programm, dass ich den halbiere. ExecShield erlaubt, den kompletten Speicher zu nutzen, kann dafür halt nicht ganz so viel. Und jetzt habe ich noch einen Haken. Es gibt Programme, die brauchen einen ausführbaren Stack. Also selbstmodifizierende Programme. Da gehören manche Java-Sachen dazu, ein paar Firefox-Plugins und es gibt noch den GNU Privacy Guard, der braucht dieses Feature scheinbar auch. Also könnte ich ExecShield da erstmal nicht einsetzen. So, und jetzt hat man sich gedacht, okay, passen wir das Datenformat an. Es gibt einen neuen Header in den Binaries, den PT-GNU-Stack-Header. Und in diesem Header sage ich, dieses Programm benötigt einen ausführbaren Stack oder nicht. Die allermeisten benötigen keinen Schutz in dem Bereich, also keinen ausführbaren Stack in dem Bereich, sind damit voll schützbar. Und die anderen, da schalte ich halt eben dieses eine ExecShield-Feature halt aus, dass der Stack halt geschützt wird. Ich kann mir das anzeigen lassen, welche Programme das brauchen. Es gibt das execstack-Kommando, execstack-q, fragt das ab, welche das benötigt. Und ich kann über das Kommando kann ich auch dieses Flag setzen. Beim Kompilieren wird das vom Distributor automatisch gemacht. Also die Entwickler schauen sich das dann nochmal an. Der Compiler versucht das automatisch hinzukriegen und dann wird es halt eben auf der Seite gleich angepasst. Das heißt, muss man relativ selten anfassen. Wie konfiguriere ich die ganze Geschichte? ExecShield ist wirklich minimalinvasiv für einen Administrator. Ich schalte es über ein PROC-Interface ein, also sysctl-w, wenn ich das Kommandozeilentool verwende, beziehungsweise etc/sysctl.conf, wenn ich es permanent konfigurieren will, kernel execshield 1, wenn ich da reinschreibe, oder halt proc sys kernel exec-shield gleich 1. Wenn ich das so mache, dann schütze ich nur markierte Programme. Wenn ich es auf 2 setze, schütze ich alle Programme. Das heißt, manche Sachen gehen dann halt nicht mehr. Der 1er ist per Default in Fedora Core gesetzt. Der zweite Punkt ist, zufällig mache ich das? Also diese Randomisierung des Speichers. Diese zweite Funktion, die kann ich auch separat ein- und ausschalten. Ein Programm sollte sich niemals darauf verlassen, dass gewisse Dinge an bestimmten Stellen im Speicher stehen. Sollte es dann doch der Fall sein, kann man hier das Feature ausschalten. Das ist dieses Randomize VA Space, dass ich da ein- und ausschalten kann. Per Default ist es auch eingeschaltet. Weitere Schutzmechanismen an der Stelle. So, wir wissen ja noch, der Kommandocode ist selber immer an einer ganz gewissen Stelle. Das muss bei normalen Binaries so sein. So, der Linux-Kernel unterscheidet zum Glück nicht zwischen einem normalen Binary und einer Shared Library. Eine Shared Library ist einfach ein Programm ohne erste Funktion, also ohne Main-Schleife sozusagen. So, und wir haben jetzt den Compiler passend angepasst, dass der Position-Independent Executables kompiliert. Das sind im Prinzip Shared Libraries mit einer Main-Schleife. Und damit kann ein Binary genauso gehandhabt werden wie eine Shared Library. Damit ist auch der Anfangscode an einer beliebigen Stelle im Speicher. Und damit ist diese Lücke auch noch geschlossen. Ich muss halt meine Programme mit diesem Feature übersetzen. Ein Compiler-Flag wird bei uns per Default gemacht. Dann habe ich das sogenannte Elf Data Hardening. Das ist jetzt ein neues Feature für Fedora Core 5. Elf ist ja das Executable-Format für Linux-Binaries. Und da gibt es ein paar Schwächen in der Ursprungsstruktur, dass halt eben Programmheader nach überschreibbarem Speicher stehen. Das heißt, sie sind eigentlich angreifbar. Das Format wurde so geändert, das ist auch wieder ein Compiler-Feature, dass halt eben diese überschreibbaren Sachen ganz am Ende vom Speicher stehen. Sprich, die können sich nur selbst kaputt machen, aber nichts Wichtiges vom Programm überschreiben. Und dann wurden noch so Schutzmechanismen gemacht, dass zum Beispiel Arrays grundsätzlich hinter normalen Variablen stehen. Weil Arrays sind die normalerweise von Buffer Overflows betroffenen Teile. Damit kriege ich noch ein bisschen besseren Schutz. Dann, der Compiler wurde an einigen Stellen noch erweitert. Zum Beispiel gibt es jetzt Schutzmechanismen gegen sogenannte Double Freeze. Wenn ich also Speicher explizit freigebe, kann es passieren, dass man falschen Speicher freigibt, wenn man dieses explizite Freigeben halt nutzt und dann auch wieder halt Fehler ausnutzt, erlaubt der Compiler nicht mehr. Und wenn der Compiler halt bestimmte Variablengrößen kennt, dann forciert er diese Grenzen. Das heißt, dass überhaupt der Bufferflow entsteht, wird unwahrscheinlicher. Und in der glibc wurden auch Veränderungen vorgenommen, dass zum Beispiel die printf-Funktion diese sogenannten Format-String-Overflows auch nicht mehr zulässt. Wir haben überall versucht, möglichst wenig Veränderungen für die Programme zu haben und es halt mit möglichst wenig Aufwand halt eben für die Anwender halt eben das System halt sicherer kriegen. Wichtig ist, ExecShield ist kein 100% Schutz. Er macht es halt einfach nur deutlich schwieriger. Aber mit den aktuellen Mechanismen, ich habe mal eine Statistik gesehen, bis 2004, also dem ersten Jahr von ExecShield, wurden bereits 75% aller Buffer Overflows durch ExecShield unmöglich gemacht. Und seitdem wurden noch einige Features hinzugenommen. Also ist schon ein relativ guter Grundschutz. So, ExecShield hilft mir allerdings nichts, wenn das Programm böse Dinge tut. Das heißt, wenn ich explizit ein Programm ausführe, von dem ich nicht so genau weiß, was es tut. Also der heruntergeladene Bildschirmschoner zum Beispiel. Das heißt, da hat der Programmierer die volle Kontrolle drüber. Das heißt, er muss sich jetzt nicht durch irgendwelche Ratereien eben die Adressen halt zusammenklauben. Und für diesen Bereich gibt es eben SE Linux. SE Linux, wie Ralf vorhin schon erzählt hat, wurde von der NSA ursprünglich entwickelt. Die NSA hat einen Großteil der Entwicklung dann an Reddit übergeben. Ursprünglicher Einsatzbereich, der militärische Einsatz. Da werden auch die meisten neuen Features für SE Linux halt eben noch weiterentwickelt. Wir haben jetzt SE Linux halt eben auch in unsere Standard-Distribution mit reingenommen, also Fedora Core 2 war die erste, die SE Linux enthalten hat. Enterprise Linux hat es eben ab der Version 3 dann enthalten. SE Linux ist ein Mandatory Access Control System. Das ist halt eben, ja, meine sämtliche Funktion halt eben schützen soll. Und hier per Default wirklich alles schützen soll. In der Grundvariante haben wir bestimmte Sachen halt eben gesperrt. Da komme ich gleich noch ein bisschen näher dazu. So, SE Linux, wie gesagt, ein Mandatory Access Control System. Das heißt, ich habe eine systemweite Policy, die genau regelt, was erlaubt ist und was nicht. Und damit kann ich es halt eben einkasteln. Traditionell, hier im linken Bild, die Discretionary Access Control, sprich, wenn ich einmal Root-Rechte habe, darf ich alles. Zweites Bild, wenn ich halt eben eine Mandatory Access Control habe, habe ich halt eben den Speicher bzw. den gesamten Ablauf in verschiedene Domänen eingeteilt und ein Programm kommt aus seiner Domäne einfach nicht raus. So, Bausteine. Ich habe zum einen sogenannte Subjekte, das sind meine Prozesse, die User, die agieren. Das heißt, jeder Prozess läuft halt in so einer Domäne. Dann habe ich Objekte, das sind meine Dateien, das sind meine System Calls, also Kernel Interfaces, Devices und so weiter. Und diese Objekte schütze ich halt eben durch diese Security-Kontexte. Und damit sage ich halt genau, welches Subjekt darf auf welches Objekt zugreifen. Und die Policy legt natürlich auch fest, unter welchen Bedingungen ein Subjekt zum Beispiel seine Rolle oder seinen Typ ändern darf. Und das führt halt eben zu diesen komplexen Regeln. Für den Anwender die wichtigsten Kommandos, ls-z, also neue Option für ls, jetzt haben wir alle Buchstaben durch. ls-z zeigt diese Security-Kontexte an und ps-z zeigt die Domäne an, unter der ein Prozess läuft. Und die Policy bewacht halt genau, ob welche Domäne halt eben auf welche Kontexte halt eben zugreifen darf. chkon ist Change Context. Damit kann ich als Anwender als Root an der Stelle kann ich explizit sagen, diese Datei soll unter diesem Kontext stehen. Das heißt, der Dateiname ist vollkommen Schnurz. Es kommt auf diesen Security-Kontext an. Security-Kontexte werden automatisch gesetzt beim Anlegen der Datei. Also normalerweise wird der Security-Kontext des Verzeichnisses übernommen, es sei denn, die Policy sagt was anderes. Und bleiben bei einem Move auch erhalten. Also mit dem Move-Kommando muss man ein bisschen aufpassen. Dass wenn ich halt eine Datei im Home-Verzeichnis halt eben erstelle und dann halt eben zum Beispiel ins Document-Root vom Webserver übertrage, dann passen die Security-Kontexte eventuell nicht. Es gibt Mechanismen in SE Linux, dass diese Kontexte automatisch generiert werden können, automatisch auf den Default-Wert wieder zurückgesetzt werden können. Das heißt, das Backup von diesem Security-Kontext ist nicht ganz so kritisch wie bei ACLs, weil es gibt halt die Defaults, die durch ein sogenanntes Relabeling wiederhergestellt werden können. Aber bei einem Relabeling verliere ich natürlich alle eigenen Anpassungen. Insofern sollte man sich über diesen Fall wirklich Gedanken machen. So, die Policy wird vom Kernel forciert. Das heißt, ich habe diesen Access Vector Cache im Kernel. Da steht die Policy in Binärform drin. Und diese Policy lockt erstmal sämtliche Verstöße. Wenn das Enforcing auch noch eingeschaltet ist, dann unterbindet sie den Zugriff. Das heißt, ich kriege einen Warlock Messages Eintrag und der Prozess, man wird sich wahrscheinlich mit einer unfreundlichen Fehlermeldung beenden. Oder Apache gibt halt dann eine Fehlermeldung aus für den User. Also für den Prozess sieht es halt so aus, als wäre zum Beispiel einfach ein Dateirecht nicht gesetzt. Wie schon vorhin angesprochen, SE Linux schützt zusätzlich zu den normalen Unix-Rechten und ACLs. Sprich, ich kann nur einschränken. Ich kann nie weiter das System weiter öffnen. SE Linux arbeitet mit Whitelists, das heißt, alles, was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten. Unsere Leute haben beim Fedora Core 2 erstmal so 4 bis 6 Wochen gebraucht, bis die Kiste überhaupt wieder gebootet hat. Weil wirklich jeder einzelne Teil ist geschützt. Weil SE Linux soll zum einen halt für wichtige Firmenserver eingesetzt werden, für exponierte Systeme, aber halt auch für den militärischen Bereich. Da muss ich alles schützen. So, jetzt kann ich natürlich einem normalen System oder einem normalen Admin nicht zumuten, dass er jetzt für jedes selber kompilierte Programm nochmal eine Policy schreibt. Das müsste ich bei einer sogenannten Strict Policy. Deshalb gibt es eine sogenannte Targeted Policy. Und mit dieser Targeted Policy werden nur bestimmte Dinge zugemacht. Alle Netzwerkdienste inzwischen bei Fedora Core 5 haben so eine Targeted Policy. Aber wenn ich einfach nur was dazu installiere, das selber kompiliere, ist es per Default erstmal nicht betroffen von SE Linux. Es sei denn, ich passe die Policy entsprechend an. RPMs können auch inzwischen ihre eigene Policy mitbringen. Strict, alles ist verboten. Da gibt es vielleicht so, vielleicht eine Handvoll Systeme pro Land, in dem das wirklich sinnvoll ist. Aber wie gesagt, man kann SE Linux auch ohne große Anpassung wirklich gut einsetzen. Ich habe hier mal ein Beispiel. Und dieses Beispiel stammt von einem meiner eigenen Systeme. Kurze Geschichte dahinter, ich hatte auf meinem Webserver ein altes Wikipedia laufen, das ich angepasst hatte und ich habe halt einfach geschlafen und einen Security-Fix von Wikipedia von diesem Media-Wiki nicht eingespielt. Klassischer Admin-Fehler. So, ich hatte also einen sogenannten Cross-Site-Scripting-Angriff auf meine Maschine und der Angreifer wollte mit meiner Maschine böse Dinge tun. So. Der Apache läuft unter der SE Linux-Domäne httbdt. Das ist die Domäne, unter der er läuft. Alle Dokumente, die der Apache verwendet, haben spezielle Kontexte. HTTP sys-content-t zum Beispiel, also ganz normale Webdokumente. Ich habe script-t, das sind CGI-Skripte zum Beispiel. Dann habe ich noch script-rwt, das sind von Skripten schreibbare Dateien oder von Skripten angelegte Dateien. Also jeder Typ, es gibt auch noch ein cache-t für einen Apache und noch ein paar andere. Aber das sind ja die wichtigsten. So, der Angreifer wollte jetzt Dinge tun. Die Policy sagt aber, dass zum Beispiel der Apache nicht Dateien ausführen darf, die vom Apache hochgeladen werden durften. Also der Apache darf keine Prozesse ausführen, die halt eben vom Typ CGI RWT sind. Ich habe hier den passenden Ausschnitt aus meiner Log-Datei. Wie gesagt, der Angreifer hat es ja bei mir probiert. So, Kernel Audit, AVC, Access Vector Cache, denied. Execute, no chance. Also er darf nicht die Domäne wechseln in diesen CGI-Typ. Und eben, er wollte eine Shell ausführen, der Pfad war tmp-foo. Der Source-Kontext war halt eben der HTTP-Script-T. Also der Apache hat ein CGI-Skript ausgeführt, in dem Fall halt eben PHP-Skript. Und das wollte halt eben jetzt diese hochgeladene Datei ausführen. Also Target-Kontext, eben Script-RWT. Und das war ihm halt nicht gestattet. Also seinen hochgeladenen Exploit konnte er damit nicht ausführen. Dann hat der Angreifer probiert, rauszubekommen, warum er das nicht darf. Der Apache darf seine Logfiles allerdings nicht lesen. Die nächste Meldung, gegen die er geknallt hat. Dann hat er probiert, eine IRC-Verbindung aufzumachen, um den Exploit ein bisschen fernzusteuern. Das ist auch ein ganz klassischer Angriffsweg. CGI-Skripte dürfen keine Netzwerksockets aufmachen. Deswegen auch das Beispiel mit dem LAMP vorhin. Hier die Fehlermeldung. AVC denied, create, Prozess-ID wieder. Diesmal hat er es mit dem Perl-Skript probiert. Der Angreifer war ein bisschen kreativ. Script wieder, Target-Kontext wieder mal das Script-T und die Target-Class war ein Raw-IP-Socket. Also er wollte ein IP-Socket aufmachen, das darf der Apache nicht. Und dann ist er noch gegen ein paar andere Wände auch noch geknallt. Also man sah in den Logfiles richtig schön, wie der Angreifer versucht hat, aus seinem Gefängnis halt auszubrechen. Und dieses Beispiel, was ich hier habe, war mit der Standard-Policy. Das ist ein ganz normales Red Hat Enterprise Linux 4, was ich auf meinem Webserver laufen habe. Fedora Core 3 hätte den gleichen Schutz gehabt. Ich hatte nichts dran verändert. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt mit SE Linux noch gar nicht so sehr befasst gehabt. Und diese Default-Policy hat mir wirklich den Hintern gerettet an der Stelle. Also ich konnte mir die Neuinstallation von der Kiste sparen. Weil ich wusste, der Angreifer ist nicht rausgekommen aus dem Gefängnis. So, jetzt muss ich SE Linux dann doch ab und zu mal anpassen. Also komplett Policy schreiben, das ist für eine kleine Handvoll von Leuten vielleicht interessant. Wir haben dann auch so Kurse, wo man das dann lernen kann. Braucht man in der Regel nicht. Aber man sollte schon sich mal mit befassen, was hier eigentlich passiert. Die wichtigsten Geschichten, wenn SE Linux was verbietet, habe ich in Varlog Message einen solchen AVC-Eintrag. Also wenn der Fehler an SE Linux liegt, dann finde ich es über die Varlog Messages heraus. Änderungen, die ich machen muss, sind normalerweise diese Kontexte, dass ich die richtig setze. Also gerade beim Apache, da stehen in den Release Notes übrigens einige Hinweise dazu, wie man genau diesen HTTP Sys-Content T setzt. Das ist der eine Punkt, diese Kontext, dass man richtig setzt und ab und zu muss man halt mal so ein Boolean anpassen, dass man zum Beispiel dem Apache ermöglicht, Netzwerkverbindungen aufzubauen, damit er halt auf eine hintergestellte Datenbank halt zugreifen kann. Oder man kann es auch andersrum lösen für die Datenbank. Der Apache muss ja nicht unbedingt über eine Netzwerksocket drauf zugreifen, er könnte ja auch über eine Unix-Socket drauf zugreifen, wenn die Datenbank lokal läuft. Die Policy, die Binary Policy, also die Policy-Quellen, muss man selber wirklich nur äußerst selten anpassen. Ich habe hier mal einen Screenshot vom System Config Security Level. Das ist ein grafisches Tool, mit dem ich diese Booleans anpassen kann. Es gibt auch ein Get-Symbol und ein Set-Symbol, mit dem ich das auf der Kommandozeile machen kann. Und in etc/sys-config-se-linux, in dem Verzeichnis, in der Datei, kann ich das auch schriftlich sozusagen hinterlegen. Beim Set-Symbol, beziehungsweise bei dem Tool, wird auch diese Datei modifiziert. Und da setze ich halt diese Booleans. Diese Booleans sind Schalter in der Policy. Und über diese Schalter kann ich halt an einigen Stellen SE-Linux halt ein bisschen anpassen. Ich habe hier mal das, wieder das Apache-Beispiel genommen, das mal aufgeklappt. Zum Beispiel Allow HTTPD CGI Support. Darf der Apache überhaupt CGIs ausführen? Wenn ihr keine CGI-Skripte habt, kann man das ausschalten, schon wieder ist ein Loch zu. Dürfen CGI-Skripte und Module mit dem Netzwerk kommunizieren? Nö. Es sei denn, ihr habt halt eben den Fall, wo ihr halt wirklich dahinter gestellt was habt. Also kann man hier auch was anpassen. Oder darf ich auf Home-Verzeichnisse überhaupt zugreifen? Darf ich eben den Home-T lesen? Und da gibt es halt eben noch ein paar weitere. Und es gibt eigentlich für jeden Dienst, und FC5 stehen fast alle Dienste unter SE-Linux-Kontrolle inzwischen, ich habe für jeden Dienst die Möglichkeit, diesen Dienst auszuschalten. Das ist hier Disable SE-Linux Protection for HTTPD Daemon. Also ich kann für jeden einzelnen Dienst diesen SE-Linux-Schutz ausschalten, wenn es halt gar nicht anders geht. Aber auf einem dem Netzwerk konnektierten System, also wenn die Kiste wirklich im Internet steht oder auch in der DMZ von einem Unternehmen steht oder wenn eure User im eigenen Unternehmen vielleicht ein bisschen zu viel spielen, ich würde SE-Linux wirklich eingeschaltet lassen. Auf dem Desktop kann man nochmal drüber reden, ob es vielleicht zu intrusiv ist, aber gerade auf konnektierten Maschinen, normalerweise kommt man halt eben mit diesen paar Kontexten aus und mit eben diesem System Config Security Level oder halt eben Set Symbol auf der Kommandozeile und kann damit schon das Gröbste abhalten. Da gibt es auch einen SE-Linux Guide im Documentation-Bereich von Red Hat, also Red Hat Com, Docs und so weiter. Da wird genau diese Verwendung auch noch ein bisschen ausgeführt. Aktuelle Entwicklungen in SE-Linux. In Fedora Core 5 haben wir jetzt eine modularisierte Policy. Das heißt, jedes einzelne Programm kann seine eigene Policy mitbringen, seine eigene Binary Policy. Und auch User können aus diesem Auditor-Allow-Kommando, was Ralf vorhin angesprochen hat, auch eigene Policy-Module halt eben erstellen und die dann auch bei Bedarf nachladen. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, eine sogenannte Multi-Level-Security zu machen. Das ist für den Otto-Normal-Admin jenseits. Ich glaube, nur Geheimdienste, Militär ist das sinnvoll. Multi-Level-Security heißt, ich habe Geheimhaltungsstufen, also vertraulich, geheim und so weiter. Und ich habe noch Kategorien. Eine Kategorie wäre zum Beispiel, UFOs oder Stargate-Projekt oder ähnliche Geschichten. Jetzt kann ich halt sagen, jemand darf komplett alles lesen, was streng vertraulich ist. Aber normalerweise sagt man ja, okay, er darf zwar streng vertrauliche Dokumente lesen, aber nur, wenn sie zu seinem Projekt gehören. Weil die UFO-Entwickler oder die UFO-Analysatoren müssen noch nichts über Stargate wissen. Wäre ja schlimm. Also diese Need-to-Know-Basis. Die kann ich halt über diese beiden Mechanismen halt schützen. Das ist, für den Normalanwender, selbst für wichtige Firmensysteme, einfach komplett jenseits von dem, was man braucht. Deshalb gibt es bei uns jetzt auch noch die sogenannte Multi-Category-Security. Das ist einfach eine Multi-Level-Security ohne Level. das alles in einem Level. Und ich habe jetzt als Administrator die Möglichkeit, 128 Kategorien zu definieren. Zum Beispiel, was ich, NDA sowieso oder mein Geheimprojekt, Projekt Weltherrschaft. Und ich kann jetzt diese Kategorien halt eben zuweisen. Und vor allem das Schöne an dieser Multi-Category-Security ist, der Owner der Datei kann die Kategorie setzen. Ich kann über die Policy noch einschränken, welche Kategorien welcher Owner dann setzen darf. Aber normalerweise sage ich, okay, der Datei-Owner darf alle Kategorien setzen. Und Prozesse wiederum, also Apache zum Beispiel, dürfte halt auf das Weltherrschaftsprojekt nicht zugreifen. Weil ich dem Apache dann auch sage, okay, du darfst diese Kategorie sehen, du darfst diese Kategorie sehen, aber bitte nicht mein Weltherrschaftsprojekt. Das sind so die aktuellen Entwicklungen. Wie gesagt, SE-Linux ist bei uns sehr stark drin. Gegen Ende des Jahres kommt auch Red Hat Enterprise Linux 5 dann irgendwann mal raus, wenn es halt eben fertig ist. Und in Enterprise Linux 5 gibt es da nochmal einen speziellen Supportbereich für genau solche Maschinen. Weil wir haben einfach Kunden, die fragen sowas nach. Also SE-Linux ist bei uns ziemlich gesetzt. Damit bin ich eigentlich durch den Hauptvortrag durch. Was sagt die Zeit?
Zu fix.
Zu fix. Da habe ich aber zum Glück was vorbereitet. Ich habe in weiser Voraussicht habe ich hier ein kleines VMware-Image laufen. So, und diesem kleinen Image, ich wechsle gerade mal auf das andere Mikro, habe ich hier genau diesen Apache am Laufen. Soll ich das gerade mal geben? So, also hier in var.html, man dankt ein normaler Document Root. So, ich habe jetzt hier eine kleine Index.html-Datei angelegt, in der halt einfach nur Hallo drin steht. Und wenn ich jetzt auf den Apache zugreife, kommt natürlich Schrift groß genug, letzte Reihe. Ich mache vielleicht ein bisschen größer. So, seht, das Dokument kann ausgegeben werden. Wenn ich jetzt mit ls-z mir die Datei anschaue, sehe ich, dass diese Datei halt eben diesen sys-content-t automatisch bekommen hat. So, machen wir was anderes. Ich kopiere mal, oder ich move. Ich move mal eben die etc-shadow nach var.html. So, und die Shadow ist natürlich eine ultra wichtige Datei, die darf der Apache auf keinen Fall lesen. So, und jetzt versuche ich mal, auf dieses Dokument zuzugreifen. Localhost Shadow. Und kriege vom Apache sofort die Fehlermeldung, ich darf auf diese Datei nicht zugreifen. Weil, wenn ich jetzt hier mal varlog messages anschaue, sehe ich hier am Schluss eine Kernel-Meldung. Audit, AVC denied, get attribute für die Prozess-ID, für den Apache, Zugriff auf diese Datei. Er wollte als System, unter der Systemrolle HTTPT, wollte er eben auf Shadow-T zugreifen und das darf er halt einfach nicht. In der Error-Log vom Apache würde ich eine Fehlermeldung bekommen, dass der Zugriff auf die Datei verboten ist. Ich kann mit chcon minus t kann ich den Typ ändern und sage jetzt zum Beispiel, dass ich den Typ HTTP sys-content t setzen möchte. Oder wenn ich schon eine Datei habe, die den passenden Kontext hat, sage ich, ich möchte die Referenz von var.html nehmen auf diese Shadow-Datei. So, wenn ich jetzt ein ls-z mache, seht ihr diese Datei, mal von abgesehen von den Datei-Permissions, sollte man vielleicht auch noch anpassen dafür. ...644 wäre vielleicht besser. Von den Dateirechten abgesehen, sie hat jetzt den richtigen Kontext. Und jetzt dürfte ich auf die Datei auch zugreifen. Das heißt, wenn man jetzt Dateien aus anderen Verzeichnissen verschiebt oder halt neu kreiert, wenn die, oder zum Beispiel das Apache Document Root in ein anderes Verzeichnis legt, dann müsste man halt eben diese Kontexte halt eben über dieses chcon-Kommando manuell setzen. Aber viel mehr muss man eigentlich auch nicht machen beim Apache. Insofern dieses Schreckgespenst, irgendwie 6,5 MB Policies editieren, das hat man als Anwender normalerweise nicht am Hals. Jo. Ja. Damit bin ich jetzt endgültig am Ende vom Vortrag. Ja, erstmal herzlichen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Die Frage war, PHP-Skripte laufen eben als Objekt, vielleicht gleich noch was dazu. Und die Frage war jetzt, ob ich halt eben User halt eben trennen kann, dass bestimmte PHP-Skripte unter einem Kontext laufen als andere. Um genau zu sein, sind PHP-Skripte auch Subjekte, weil der Apache beim Zugriff auf ein PHP-Skript in dieses spezielle Skript-T reinwechselt. Das heißt, die Policy sagt, wenn du ein PHP-Skript ausführst, läuft das Ding unter sys-Skript-T. Aber es ist richtig, es ist eine gemeinsame Datei. Das heißt, die PHP-Skripte haben, die Dateien haben einen Kontext und die Policy sagt, wenn der Apache ausführend darauf zugreift, läuft dieses Skript dann unter diesem Kontext. So, ich kann jetzt jedes Gruppe von PHP-Skripten, ein Kunde, anderer Kunde, kann ich in der Tat unter eigene Domain setzen, indem ich halt für den zweiten Kunden eine eigene Domain nehme, halt nicht sys-Skript-T, sondern halt Kunde B-Content-Skript-T. Und dann kann ich über die Policy wieder einrichten oder einschränken, welcher Apache-Prozess zum Beispiel darauf zugreifen darf. Oder ich kann einen zweiten Apache-Prozess definieren, der nicht unter HTTP-T läuft, sondern unter FU-T. Es kommt immer auf die Kontexte von den Dateien, bestimmt unter welcher Domäne der Prozess dann läuft. Und die Policy kann halt eben diese Wechsel dann eben einschränken. Aber man muss sagen, es ist wirklich viel Aufwand. Ja? AppArmor? Wäre sinnvoll. Ist ein anderer Ansatz. Bei SIGNUC geht er davon aus, ich schütze das Gesamtsystem und nicht nur eben einen bestimmten Kunden. Das heißt, die Herkunft von SE-Linux sind militärische Systeme, wo ich halt genau eine Anwendung habe, die drauf läuft. Das ist der Hintergrund von SE-Linux. Was man praktisch machen könnte, man könnte zum Beispiel, um Kunden wirklich voneinander komplett zu trennen, kann ich sagen, zum Beispiel über Xen inzwischen, also Virtualisierung, dass ich halt wirklich unterschiedliche Prozesse habe, beziehungsweise unterschiedliche virtuelle Systeme habe, mit denen ich das dann komplett einkastle. Dass man diese Mechanismen halt noch dazu nimmt. Aber AppArmor hat an der Stelle wirklich Stärken. Weitere Fragen?
Wenn ich CGI-Scripting enable will, nur eine bestimmte Menge von Zulassen laufen, und ich fängt auch an, dass Adaptierer an einen eigenen Leuchtturm holen. Meinst du, das ist ein vorher bestehender Mechanismus?
Ja. Also die Frage war, ob man, wie ich verhindern kann, dass wenn ich CGI-Skripte prinzipiell erlaube, dass der Angreifer weitere CGI-Skripte hochlädt. Wichtig ist, ein CGI-Skript muss eben den passenden Kontext haben. Es muss Script-Exec-T haben. Wenn es nicht diesen Script-Exec-T oder Script-T hat, dann wird es nicht ausgeführt. Das heißt, wenn ich verhindere, dass der Angreifer in dem Verzeichnis, wo diese Rechte per Default gesetzt werden, Skripte hochlädt, dann bin ich sicher. Und vor allem vom CGI-Skripten hochgeladene Dateien bekommen automatisch dieses Skript RT oder Skript RWT, nachdem ob ich halt nur eine Lesendatei oder schreibende Datei halt eben anlege. Und diese Dateien dürfen per Default nicht ausgeführt werden. Und jedes vom CGI-Skript hochgeladene Dokument ist halt eben in dieser speziellen Gefängnis halt eben drin. Das war genau das Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte. Ja, da hinten ist noch eine Frage.
Allerdings lief der Compiler nicht gegen die Wand, es war auf dem AD-Opteron und da war irgendwas dann, wenn es doppelt definiert, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das genau war. Wo muss man da ein bisschen hin, um da etwas nach dem Support zu bekommen?
Ja, Frage war, ob wie ich Exec-Shield in andere Kernel halt reinbekomme und wenn es wie Support gibt, wenn es halt eben nicht klappt. Teile vom Exec-Shield sind bereits im Kernel drin. Der Ingo Molnar-Patch sollte diese Teile allerdings nicht enthalten. Es gibt eine Mailingliste für Exec-Shield. URL ist mir habe ich gerade nicht parat im Kopf. Müsste eigentlich eine Reddit-Liste sein. Also dann halt eben im Post-Office-Bereich von, also auch wieder unter Reddit.com Support, Mailinglists, Da müsste sie eigentlich zu finden sein. Kann ich aber gleich nochmal verifizieren. Ja?
Welche Backups uns erlauben, ein Save Restore von
Also welche Backup-Tools ermöglichen ein Safe Restore von diesen Extended Attributes? Ein Standardkommando, das es kann, ist das sogenannte STAR von Jörg Schilly. Gibt es auch für Solaris? Da habe ich hier die ACL-Probleme genauso. Ich meine, das ist ja kein Linux-Problem. Und das STAR mit den passenden Optionen steht in der Manpage wunderbar erklärt, unteres Drittel. Damit kann ich halt eben diese Kontexte, also die kompletten Kontexte, das ist eben SE-Linux-Kontexte plus halt ACLs sauber sichern und auch wieder restoren. STAR ist abwärtskompatibel zum STAR-Kommando, also zum GNUTAR. Und die Optionen sind fast die gleichen. Bei kommerziellen Backup-Systemen muss man in der Tat aufpassen. Wie gesagt, zweiter Mechanismus ist, dass ich halt eben die ganzen Dateien, die ich halt in einem bestimmten Typ gesetzt habe, in meiner Policy definiere. Und dann ein sogenanntes Relabeling halt eben ausführe als zweiten Mechanismus. Aber STAR ist deutlich einfacher. Aber TAR, DUMP und wie die ganzen anderen Tools haben, funktionieren da in der Regel nicht.
Ja.
Also Frage war, ob es eine Liste gibt mit Applikationen, die damit supported sind. Inzwischen eigentlich alle Dienste, die halt drin sind, das heißt, die System Config Security Level zeigt das wunderbar an, weil jeder Dienst kann ich auch einzeln wieder abschalten. SE Linux, wenn es eine Targeted Policy ist, damit läuft jede Applikation. Bloß ich muss halt eben den Schutz speziell einschalten für die Applikation durch eine Policy. Das heißt, wenn ich keine spezielle Policy für eine Applikation habe, ist sie ungeschützt. Das heißt, auch ein Oracle sollte per Default laufen. Wenn man es anpassen will, ist halt ein entsprechender Aufwand dann. Oracle-Systeme zu schützen, geplant ist, weiß ich jetzt im Augenblick nicht auswendig, ob es da jetzt einen genauen Plan dafür gibt. Ein Oracle zu schützen, müsste eigentlich nicht so schrecklich wild sein. Also ein paar Mannwochen werden es sein, die Policy dafür zu schreiben, was komplett dicht kriegen will. Aber Oracle macht halt eben Dateioperationen, bisschen Netzwerk, das geht noch. Also man kann über diese Audit-to-Allow kann man genau sehen, was das macht. Und dann ist halt immer die Entscheidung, macht das was Gutes oder macht das was Böses. Das heißt, man müsste diese Policy im schlimmsten Fall wirklich auch selber geschrieben bekommen. Zu SE Linux kommen übrigens jetzt demnächst ein paar Bücher raus. Jetzt, glaube ich, ziemlich zeitnah vom Thorsten Scherf, ein Kollege von mir, im METP-Verlag, SE Linux. Und gegen Herbst schreibt... Ralf Spenneberg auch noch ein Buch dazu rausbringen. Das heißt, Dokumentation wird da auch besser. Ansonsten, wenn ihr euch in SE Linux oder wenn Sie sich in SE Linux einarbeiten wollen, dann gibt es eben auf der Reddit-Seite einen ziemlich ausführlichen Security und SE Linux Guide dazu. So, ich glaube, Mahlzeit, oder?
Ja, würde ich auch vorschlagen. Vielen Dank nochmal an Florian Brandt für einen wieder sehr schönen Vortrag.